Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast erfahrt ihr mehr über die Leidenschaft fürs Kochen und für gutes Essen. Meine Gesprächspartner sind Köche, Gastronomen, Foodblogger, Kritiker, Produzenten, also Menschen, die eine ganz besondere Passion für dieses Thema haben. Heute ist im Gespräch bei mir Thomas Pinson. Thomas ist Bretone, der seit mehr als 20 Jahren im Norden von Deutschland lebt, hier als Gastronom, Koch und Weinbauer aktiv ist und nicht müde wird, französische Esskultur und Lebensart in den Norden von Deutschland zu bringen. Aber er erzählt uns auch über seine erste Karriere als Bodyguard von Cher und als Personenschützer. Aber ich will nicht mehr erzählen und im Voraus erzählen, einfach zuhören. Es ist ein spannendes Gespräch und bleibt dabei. Ich freue mich, hier zu sitzen mit Thomas Pinson im Thalia-Theater,
genau,
deiner neuen Wirkungsstätte.
Ja, seit 6 Wochen haben wir jetzt das Restaurant, also 5 Wochen das Restaurant aufgemacht und ich freue mich auch.
Das Restaurant, das Café des Artistes, ist das Restaurant im Thalia-Theater und dann habt ihr aber auch die Bars und die Teestube, in der wir jetzt sitzen.
Genau, wir betreuen die Gastronomie im Thalia-Theater von der Kantine, wo die Mitarbeiter des Hauses, die Schauspieler und die Techniker frühstücken und Mittagessen und abends auch. Und die 3 Bars im Thalia-Theater für den Empfang und die Pause, wo die Zuschauer da immer hingehen und essen und trinken. Und jetzt gerade neu das Restaurant, den wir fast fertig umgebaut haben.
Du bist ja kein Unbekannter in Hamburg. Du hast ja quasi schon 2 Jahrzehnte französisches Flair und Lebensart hier kultiviert und den spröden Hamburgern näher gebracht.
18 Jahre lang mit meinen Partnern zusammen haben wir, ich glaube, relativ erfolgreich ein Stück französische Gastronomie nach Hamburg gebracht oder in Norddeutschland, sagen wir mal so. Ich glaube, wir waren quasi die ersten, in 2000 war das, die so das Brasserie-Konzept, wir hier in Norddeutschland aufgemacht haben damals.
Wenn du sagst Brasserie, jetzt hier Café des Artistes ist auch eine Brasserie und...
Das ist ein bisschen das Pariser Konzept, das heißt von Café, Brasserie, was man so sich so vermischt. Also Brasserie ist ursprünglich, hat mit Brauerei zu tun, das ist das, weil früher in Frankreich die Brauern immer die Gastronomie in Paris betrieben haben, deswegen hieß das Brasserie. Aber das Konzept ist, dass das Café Brasserie macht morgens um ganz früh auf. Mit Kaffee und Frühstück und Croissant am Tresen und dann geht es in den Mittagessen und dann nachmittags mit Kuchen und Kaffee und abends mit einer Abendkarte. Das ist so ein bisschen, was man so in Paris, was man unter Brasserie Kaffee findet, ob das die Les Café de Flore oder Lip, oder, also dieses Konzept haben. Und das ist so ein bisschen so die Richtung, die wir gemacht haben.
Französische Lebensart in Hamburg ist aber eigentlich nicht so verbreitet, oder?
Also es war damals, noch in 2000 oder Ende der 90er Jahren immer so, dass wenn man gesagt hat, das war französisch essen, zum Franzosen gegangen, musste man die dicke Kreditkarte mitnehmen oder ganz viel Geld und man hatte ganz wenig auf dem Teller. Und ich habe immer gesagt, das ist nicht Frankreich und das ist nicht, wo die, wenn die Deutschen nach Frankreich fahren oder im Urlaub sind, da gibt es ja ganz, ganz viele, die essen anders. Die gehen nicht irgendwie in den Sterneläden und so. Und ich habe gedacht, das ist nicht Frankreich. Wir müssen ein bisschen anbieten hier in Deutschland, was wir auch in Frankreich auch anbieten. Das ist von Steakfried und Tartare und morgens mit Croissant. Das heißt, wir haben eine Bandbreite von 7 bis 77, sagen wir mal, in Frankreich. Ja. Das heißt, für Kinder gibt es auch was, für Ältere, für die Sekretärin, für den Notar, der Mittagessen kommt, oder für das große Geschäftsessen. Flasche Wein für 500 Euro gibt es auch. Also es ist die für die große Bandbreite.
Nun weißt du natürlich auch, wie es geht, weil du bist geborener Franzose. Deinem Namen kann man es ein wenig entnehmen.
Ich bin Breton.
Oh.
Aus Saint-Malo.
Alles klar,
entschuldige. Aber gehört zu Frankreich.
Ist schon in Ordnung. Entschuldigung. Aber okay, zu einem französischen Teil gehörend. Da bist du früh in Berührung gekommen mit Gastronomie? Oder?
Ich bin quasi, wie Obelix in der Suppe gefallen ist, bin ich irgendwie damit auch reingefallen, weil mein Vater hat eine Kochschule geleitet in Frankreich, in Le Mans. Und da bin ich aufgewachsen auch und zum Teil. Und deswegen war ich immer in Berührung mit Essen, mit Trinken, mit Feiern, mit und so weiter. Und
du bist quasi in der Kochschule groß geworden. Hast du auch Koch gelernt? Bist du da ausgebildeter Koch?
Ja, genau. Ich habe auch meine Prüfung, mein Diplom als französischer gelernter Koch.
Das heißt, du weißt, wie es geht, und dir kann man da nichts vormachen. Aber
ich weiß zwar nicht alles, aber ein bisschen weiß ich, ja.
Hast du denn selber als Koch dann auch lange praktiziert und gearbeitet, oder warst du eher so derjenige,
der... Ja, ich habe gekocht, auch in Hamburg auch zum Teil, in verschiedene Bistro auch, weil ich mir das auch irgendwie angucken wollte, und hatte das Glück, dass ich hatte fast ein Jahr habe ich gekocht mit der Küchenchef von Trois Gros, der einen Drei-Sterne-Laden hatte, und der hat sich selbstständig gemacht hier in Hamburg. Ich hatte das Glück, dass ich bei ihnen fast ein Jahr lang gearbeitet und immer über die Schulter gucken konnte, und das hat mir viel, viel gebracht natürlich.
Aber nun muss man ja als Bretone erstmal nach Deutschland kommen.
Ja. Man kommt nach Deutschland, weil es ein schönes Land ist, und man kommt gerne hin, und man bleibt in der Regel wegen der Liebe.
Ah. Ich dachte, es wäre so. In Hamburg. Ist es denn in Hamburg passiert? Nicht in Paris, der Stadt der Liebe, sondern in Hamburg.
In Hamburg, genau. Okay. Aber ich sage immer, ich bin jetzt kein Franzosen, oder ich sage immer gerne, ich bin Hamburger, weil ich liebe diese Stadt, und es ist einfach schön, hier zu leben.
Naja, und ich meine, du gehörst ja dazu dann, zum Stadtbild. Man kennt dich als Gastronom. Ich glaube, dass ihr im Café Paris auch da natürlich extrem viele Stammkunden hattet. Neben den vielen Touristen, die natürlich von euch gelesen haben und zu euch kamen.
Ja, inzwischen gab es die letzten Jahre immer mehr Touristen, die gekommen sind, was auch gut ist. Und aber wir haben sehr viele Stammgäste gehabt, sehr, und die, glaube ich, auch noch da auf jeden Fall noch hingehen. Und wir haben das ein bisschen so kultiviert, dass ich finde das schön, wenn die Leute immer wieder kehren. Das ist ein gutes Gefühl auch.
Sind Sie auch mitgekommen in die neuen Räumlichkeiten?
Einige kommen, ja, und es ist jetzt gerade natürlich frisch aufgemacht. Deswegen, wir wissen noch nicht genau, wie sich das entwickeln wird. Aber da kommen schon viele bekannte Gesichter, auf jeden Fall, die mich besuchen, und die wollen sehen, was passiert, wie das ist, wie der Laden aussieht, einfach aus Neugier auch natürlich.
Ja.
Sicherlich.
Das gastronomische Konzept habt ihr aber mehr oder minder übernommen, oder was also, gibt es da für Variationen jetzt?
Das ist von den Uhrzeiten und von Konzept Café Brasserie, es ist ähnlich aufgebaut. Dass wir irgendwie jeden Tag morgens irgendwie Frühstück anbieten, am Mittagstisch und so weiter, bis abends nach der Vorstellung auch Küche haben. Wir sind, ich möchte gern, dass wir ein bisschen mehr typisch französisch werden.
Ja.
So. Also richtig so mit leicht angedeutscht natürlich. Es gibt ja sicherlich schöne Gerichte, die ich auch gerne koche aus Deutschland. Aber wir wollen so ein bisschen typisch französisch bleiben. Mm. So, und wir werden demnächst auch diese Sardinen aus der Bretagne importieren direkt, und ein paar Saucissons auch.
Melde ich mich schon mal an.
Und dass wir so am Tresen, so, das, wir sind gerade noch ein bisschen in der Erfindungsphase noch im Moment. Und das wird noch sicherlich 2-3 Monate noch dauern. Bis wir das Konzept komplett fertig haben.
Ist denn das Theaterpublikum anderes als in der vorherigen Location? Sind die anspruchsvoller?
Die gab es auch schon in der vorherigen Location. Die waren auch zum Teil auch schon da. Die sind nicht anders. Es muss nur, also der Anspruch ist eigentlich gleich. Die Kunden zahlen einen Preis und die wollen eine gewisse Qualität haben. Und das muss passen mit ihrer Erwartung, das muss dazu passen. Der einzige Unterschied ist, dass die müssen relativ schnell essen, weil die wenig Zeit haben und dann in die Vorstellung gehen.
Das heißt, im Vorübergehen ein paar Austern schlürfen.
Ja, das muss man schnell in der Küche, muss man richtig Gas geben, damit die innerhalb von 1,5 Stunden auch 2 Gänge essen können. So. Ja, und dann ist es natürlich so ein kleiner Ansturm, wenn nach dem Theater alle kommen um 22.30 Uhr und dann der Laden, wenn er noch nicht ganz voll ist, dann fühlt er sich auf einmal und dann muss man relativ schnell sein. Aber das ist eigentlich...
Und dann wollen alle Tata haben am Tisch zubereitet.
Ja, freuen sich die Kellner.
Aber das macht ihr ja nach wie vor.
Ja, wir machen den Tartar am Tisch. Das ist das Rezept, das ich irgendwie von meinem Vater damals irgendwie hatte. Deswegen, das machen wir 1:1 weiter am Tisch, genau so, wie ich das früher immer gegessen habe. Und wir machen noch ein bisschen Fisch auch am Tisch, auch, die wir so anmachen und so eine kleine Variation zu geben, so mit Wolfsbarsch und Lachs mit ein bisschen so wie eine Art Ceviche, so aus der Provence, so ja. Machen wir das. Und das sind so die 2 einzigen Tartare, die wir dann auf der Karte haben, aber es reicht auch.
Ja, das reicht, aber ja, genau. Ich meine, die Karte ist kompakt, aber ausgewogen, würde ich mal sagen, als Konsument. Und ihr habt natürlich Tagesgerichte.
Ja, wir haben immer die Tagesgerichte, die wechseln jeden Tag. So von Fisch und Fleisch und vegetarisch auch. Wir werden sicherlich ein bisschen mehr in die Veganabteilung gehen. Demnächst auch uns da ein bisschen mehr Gedanken machen, was wir da anbieten können als französische Gericht. Weil ich finde es oft, dass vegan ist immer für mich leider immer zu viel Gewürze und zu hauchasiatisch angemacht. Und ich glaube, man kann auch ganz andere Sachen anbieten.
Ja, man versucht immer irgendwas zu imitieren oder irgendwas zu overtoppen, ja. Damit es dann auch auf jeden Fall, auch du könntest einen veganen
Geschmack. Und ich finde zum Beispiel eine Artischocke, wenn die gut ist, eine schöne bretonische Artischocke, die isst man so einfach, mit ein bisschen Öl und das war's. Schönes Olivenöl und ein bisschen Zitrone drauf und mehr braucht man nicht. Und da sind so Sachen, man muss nicht irgendwie alles tot würzen.
Wann ist Artischockenzeit?
Bis jetzt.
Jetzt?
Zum Beispiel.
Ja? Okay. Ja,
jetzt können wir loslegen.
Okay. Ich werde dich drauf festnageln. Ich werde schauen. Aber du sagst gerade vegane Küche. Ich habe ja natürlich herausgefunden, dass du mal ein Kochbuch herausgegeben hast mit Kollegen. Innere Werte. Oder
innere Werte,
genau. Innere Werte. Ja, innere, da geht es um Innereien. Das ist ja so ein bisschen das Gegenteil.
Ja, aber ich finde, man muss irgendwie für jeden auch was anbieten können. Und nicht jeder ist ein großer Innerei-Fan. Ich finde es toll. Ich liebe es. Ich liebe Schweinefüße. Ich liebe Kalbskopf oder Kalbshirn. Das habe ich immer bei meiner Großmutter immer gegessen früher. Da gab es immer jeden Mittwochmittag irgendwie Kalbshirn vorweg. Ist immer zum Schlachter gegangen, mit ist extra eine braune Butter dazu gemacht und oder Blutwurst habe ich auch früher in meiner Kindheit auch gegessen. Also ich mag Innereien gerne essen. Ich finde mal, an den Tier kann man eigentlich fast alles essen.
Ja. Also. Na gut, das ist ja nicht nur, ist ein neuer Trend wieder, aber man hat es eigentlich immer in der gehobenen Gastronomie sowieso praktiziert, nicht? Dass man alles benutzt hat.
Alles benutzt.
Ja. Aber was sagst du denn einem, der sagt, nee, Innereien, das geht nicht, kann ich nicht essen, aber keine Ahnung davon hat, wie es denn schmeckt und wie es denn sein könnte. Alleine vom Begriff her schon Ressentiments hat.
Ich habe schon öfters Leuten Innereien gegeben, oder dass die wussten, dass es Innereien sind. So. Manchmal, der eine oder der andere hat gesagt, gewöhnungsbedürftig, aber der andere hat gesagt, ja, ist interessant. So, und das hat immer ganz oft Innereien auch mit Konsistenz. Also ob das wo Kalbsbries oder Kalbshirn, das ist so eine relative weiche Konsistenz, das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber wenn man Pansen auch nimmt oder Kutteln, Kalbskutteln zum Beispiel, ist auch nicht immer für jeden, weil das Aussehen eine Rolle spielt. Aber wenn man zum Beispiel Kalbsherz, eine dünne Scheibe Kalbsherz irgendwie kurz brät, das ist total lecker und das kriegt keiner mit, dass es irgendwie so Innereien ist. Also,
aber ich glaube, man muss es den Leuten dann auch näher bringen. Nicht? Das geht nicht, dass du einfach das an der Tafel stehen hast und sagst, Kalbsherz, dann wird
es wahrscheinlich... Wir haben gefüllte Schweinefüße gemacht und wenn das keiner weiß, dass es Schweinefüße sind, das ist total lecker. Ja. Das wird in Scheiben geschnitten, das wird gefüllt, das wird pochiert und in Scheiben geschnitten und das ist total lecker und das kriegt keiner mit.
Und das bringt ihr dann in eurer Karte aber auch ab und zu mal unter?
Wir werden damit langsam anfangen. Langsam anfangen. Wir haben schon mit Blutwurst irgendwie angefangen und hatten auch schon eine gute Resonanz. Und jetzt langsam werden wir ein festes Gericht, denke ich mal, ab September haben, der zu den Innereien gehört. Ob das eine Andouillette oder was anderes, das ist, muss man halt sehen.
Also ich merke schon, höre schon, ihr seid da experimentierfreudig und testet aus, was gehen wird. Ja. Aber das ist ja auch, glaube ich, das Spannende dabei, oder?
Ja, klar. Und man muss gucken, wie die Gäste darauf reagieren. Das ist das Wichtigste. Also, wenn die sagen, ja, und das wollen wir, da sind wir bereit zu. Und dann sollte man loslegen. Die französische Küche ist so vielfältig. Mhm. Also da hat man so ein riesen Spektrum an Sachen, die man anbieten könnte.
Ist man denn auch oder fühlst du dich denn auch als Botschafter für gute Küche, dass du den Leuten das näher bringst und guten Wein und sagst, ich habe hier so einen Auftrag auch?
Jein. Also ich versuche den Leuten ein Stück Frankreich irgendwie hier also so zu bringen, irgendwie nach Hamburg und ein Stück Lebensart, französische Lebensart. Und für mich ist es wichtig, dass die Gäste Spaß haben, dass die Spaß an den Wein haben, dass die Spaß an dem Essen haben und dass die nachher sagen, ja, das war ein schöner Abend und das ist das Wichtigste. Und das hat nicht nur mit Essen zu tun und nicht nur mit Wein, das hat auch mit Persönlichkeit auch zu tun, mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, mit dem Team, den wir haben. Und das spielt alles eine Rolle, das ist alles ganz wichtig.
Muss ich ja sagen, im Café Paris, wie auch hier, das Team ist ja gut geschult, super. Also, und wenn es mal irgendwelche Hindernisse gibt, dann werden die aber schön überspielt. Und man hat immer ein gutes Gefühl, dass man einen guten Ansprechpartner
hat. Ich finde wichtig, dass man Individualitäten hat. Wir arbeiten mit Menschen und nicht mit Maschinen. Und ich arbeite ungern mit Maschinen und lieber mit Menschen. Und das ist wichtig, dass das Personal, ob das in der Küche oder im Service, immer was Besonderes bringt und dass die Spaß an der Arbeit haben. Und wenn das da ist, hat man schon über 50% erreicht.
Ich habe das vorhin mitbekommen, du hast mit einer Kollegin Französisch gesprochen. Habt ihr mehrere
Französische? Ja, das ist aber nicht... mit Absicht. Die kommen einfach zu uns, weil wir ein französisches Restaurant sind und die Franzosen, wenn die hier sind, dann ist es halt so. Wir haben Michel zum Beispiel, der kommt immer zum Winter zu uns aus Korsika extra eingeflogen. Mhm. Das ist so unsere Spezial-Sommelier, in Anführungsstrichen. Ja. Der liebt das auch, der ist über 70 und möchte immer noch weiterarbeiten und er fliegt immer jeden Oktober ist er hier und er geht jetzt bald im Juni wieder nach Korsika für den Sommer und dann kommt er wieder, solange er Lust hat.
Ist dann auch so ein bisschen Familie, ne?
Ja, genau. Ja. Das versuche ich auch ein bisschen zu pflegen. Auch ich finde wichtig, dass man einen guten Kontakt zu seinen Mitarbeitern hat.
Ja.
Also,
Wir sprachen gerade vorher von Buchprojekten. Ich habe ja nun auch rausgefunden, dass du mal ein Buch rausgebracht hast, unter dem Titel Bodyguard.
Ja, das ist etwas her, ja.
Das hat wahrscheinlich jetzt nichts mit deiner gastronomischen Karriere zu tun. Oder muss man das irgendwie...
Nee, das ist also das habe ich im Buch. Es ist so ein Leitfaden über Bodyguard, Personenschutz. Und das ist eigentlich der ursprüngliche Beruf, den ich irgendwie jahrelang, als ich noch jung war und durchtrainiert, ausgeübt habe. Da ich... in Frankreich eine Zeit lang meine Spezialeinheit war und durfte mit dem Gründer der Antiterror-Einheit in Frankreich 2 Jahre lang arbeiten, direkt an seiner Seite und so weiter, hat sich das ergeben. So.
Das ist natürlich ein ganz anderes Metier.
Ja, genau. Und das habe ich inzwischen aufgegeben.
Auch wenn es im Restaurant gefährlich werden kann und in der Küche auch insbesondere. Aber ich glaube, du hast jetzt einen ruhigeren Job, kann das sein?
nicht unbedingt ruhiger, weil das ist auch, wenn man eine Gastronomie führt, ist man täglich da und man muss auch täglich da sein. Aber das war damals ein Job, den fand ich sehr interessant. Ich hatte das Glück, super Jobs zu machen in dem Bereich Personenschutz und viel zu verreisen dadurch. In die ganze Welt war ich, also fast, nicht überall, aber fast. Und das war sehr interessant. Das war sehr nicht ungefährlich, zum Teil nicht. Aber es war eine schöne Erfahrung.
Man hat mir auch geflüstert, es gab auch Künstler, gerade aus dem Musikbusiness, die extra nur nach dir gefragt haben und die niemand anders haben wollte als Schutz und Betreuung.
Ja, ich war...
weiß nicht, ob das richtig ist, du wirst es aufklären.
Doch, ich war im 99, war das in 99, habe ich mich um Cher gekümmert in Hamburg. Und das ist sehr gut gelaufen. Wir hatten so einen guten Draht, hatte ich zu ihr mit meinen Kollegen damals. Und wir sind nach München mit ihr zusammengeflogen und haben so 3-4 Tage zusammen verbracht. Und dann hat sie einen Zwischenfall in Paris gehabt, einen Tag später. Und dann hat sie mich direkt angerufen und gefragt, okay, so sieht's aus. Und jetzt, wenn du Lust hast, kannst du jetzt für die nächsten Zeiten irgendwie dann, sobald ich mein Haus verlasse, dann... Und das habe ich 2 Jahre lang gemacht. Also, und dann war ich mit ihr in ganz Europa, in Amerika, überall und so weiter.
So entstehen Vertrauensverhältnisse, richtig?
Ja, und das war eine schöne Zeit.
Also, und das hat ja viel mit Vertrauen zu tun.
Ja,
auch,
ja,
wer ist um mich rum, wer beschützt mich? Und ich meine, du hast sicherlich auch davon etwas in deine jetzige Welt übertragen, weil ich meine, mit Menschenkenntnis...
Ja, genau, muss man haben.
Also, die muss man auf jeden Fall
haben. Es geht nicht nur um Physiognomie, was in diesem Job natürlich wichtig ist, aber es hat viel mit Menschenkenntnisse und Situation erkennen, die eventuell, wie sich diese Situation entwickelt oder entwickeln kann. Und dann muss man reagieren. Und wir hatten damals mit Cher auch, ich glaube, 2-3 Situationen, wo wir da agieren mussten, als wir in Amerika waren. Und das war, ja, aber es hat Spaß gebracht.
Ja. Mit Sicherheit eine Erfahrung, die man nicht missen möchte, aber man wird natürlich auch irgendwann ein bisschen ruhiger und zieht sich dann vielleicht auch ganz gern mal irgendwie auf eine Insel wieder zurück.
Ja, ich habe gesagt, mit 50 könnte ich mal jetzt aufhören und das habe ich auch getan. Ich habe da jetzt aufgehört, irgendwie irgendwelche Jobs anzunehmen, weil ich habe gedacht, das reicht jetzt, es ist genug und ich habe mir jetzt ein Alter erreicht, wo ich jetzt andere Dinge machen könnte, die mir anders irgendwie Spaß machen würde. Und dann, wie du gerade sagst, bin ich tatsächlich einmal die Woche oder 2-mal die Woche auf Fehmarn. Also auf der Insel, da gehe ich schon seit eigentlich 15 Jahren regelmäßig Wochenende und verbringe da Zeit mit meinen Kindern, die sind immer da ganz oft geritten. Und das hat sich so ergeben, dass ich da einen Landwirt kennengelernt habe und haben uns verstanden. Und dann haben wir gedacht, lass uns mal ein bisschen Pionierarbeit leisten und ein Weingut machen.
Liegt ja auf der Hand, nicht? Im Norden Deutschlands. Und gleich, Fehmarn ist ja einer der sonnigsten Flecken Deutschlands.
Ja, es ist ein Hotspot in Deutschland. Nicht für die Wärme, sicherlich nicht, aber für die Sonne auf jeden Fall. Und wir haben da einen kleinen Platz gefunden auf Fehmarn, was sich gut anbietet, was mit viel Wind hat, was natürlich super für uns. Wir haben keine einzige Krankheit, also keine Pilz, gar nicht, keine Bakterien. Und wir bauen das komplett biodynamisch aus. Okay. Und seit 3 Jahren, und jetzt haben wir das erste Mal jetzt ein paar Flaschen fertig.
So. Den probieren wir gleich noch.
Ja, auf jeden Fall. Das geht.
Aber
und der schmeckt.
Ich bin gespannt. Aber sag mal, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ich sagte das gerade so im Scherz, das liegt ja auf der Hand, dass man auf Fehmarn Wein anbaut, aber es gibt ja ein paar Versuche.
Es gab verschiedene Versuche in Norddeutschland, in Belgien, in England gibt es auch einen tollen Sekt zum Beispiel in England. Ja. Und ich habe gedacht, warum nicht? Und die Klimabedingungen sind da gut und es entwickelt sich auch natürlich, dass wir immer mehr, also diese Klimawandlung spielt auch eine große Rolle und wir haben im Norden eigentlich, werden einen guten Sommer haben und diesen Sommer wird auch wahrscheinlich sehr gut sein.
Das letzte Jahr muss ja bombastisch gewesen sein für euch.
Aber das Jahr davor war nicht gut und wir hatten trotzdem gute Ergebnisse an den Trauben, an den Zuckergehalt und so, das war richtig, also das funktioniert. Man muss nur das richtige, die richtige Rebsorte finden. Und ich glaube, wir haben die gefunden, die passten irgendwie zu uns. Und die passt zu mir, das ist auch ganz wichtig.
Ja.
Und wir werden so, wir bauen so einen Weißburgunder, der so eine Cuvée mit Solaris, das ist diese neue hybride Rebsorte, die es gibt jetzt, die ganz gut viel Erträge bringt. Und mit dieser Nobelsorte, in Anführungsstrich von Weißburgunder, finde ich das ganz interessant. Also,
aber wie lange brauchst du, das ist ja viel Experimentiererei, wie lange braucht man da, bis man sagt, okay, jetzt sind wir so auf dem richtigen Weg?
Also ich habe viel mit vielen Winzerkollegen gesprochen, weil ich mich immer für Wein schon seit lange interessiere und sammle Wein schon seit über 20 Jahren. Und die haben mich geraten, ich versuche mal mit der Rebsorte und so weiter. Es gibt, wir haben 14 verschiedene Rebsorte eingepflanzt, zum Gucken, was wirklich passt und nicht passt und so weiter und alles. Also wir haben das schon ein bisschen durchdacht, das ist nicht nur eine Spinnerei. Also wir,
aber du musst ja auch den Boden vorbereiten, oder?
Ja, das haben wir auch gemacht, natürlich.
Ja. Ja, also ja, wollte ich gerade sagen, das
aber es war eine, wir haben ein, extra mit Absicht so ein Stück Land gefunden, wo nichts drauf war. Das war eine Brache über 15 Jahre.
Oh, okay.
Und deswegen haben wir die genannt, das war keine Pestizide, war ja nichts drauf, gar nichts. Das war einfach ein Stück Land. Und wir haben gesagt, da, und die Ausrichtung ist gut, da machen wir das. Und es läuft und es bringt Spaß. Das bringt sehr viel Spaß, mit der Natur im Einklang zu sein. Und wir haben da das erste Jahr, haben mir die Rehe die erste Blüte weggefressen, die zweite Blüte weggefressen. Ich bin da hingegangen, ich dachte, mein Gott, ich habe gedacht, was ist denn hier los?
Man möchte am liebsten am Zaun sitzen.
Ja, und inzwischen sind die da um die Ecke. Ich habe eine Fasanfamilie, die da regelmäßig isst. Und alles wunderbar, das ist echt toll.
Aber Spaß. Ist denn Fehmarn so ein bisschen Heimatersatz für dich, so ein bisschen Bretagne? Oder,
Das hat ein bisschen, eigentlich hat Hamburg mehr mit Bretagne zu tun, weil es regnet genauso viel in Hamburg wie in der Bretagne.
Ich finde ja nicht, dass es häufig regnet in Hamburg.
Immer nur ganz kurz. und in der Bretagne sagt man, il ne pleut que sur les cons. Was bedeutet, es regnet nur auf die Idioten.
Ah,
die anderen kriegen keinen Regen ab. So,
deshalb merke ich das auch nie mit dem Regen.
Genau, siehst du. Passt. Nee, aber so vom Wetter ist Fehmarn, ich mag diese raue Klima. Es ist so wie in der Bretagne, auch in Saint-Malo, das ist sehr, sehr windig und das Meer ist zwar in der Bretagne rauer als natürlich die Ostsee, aber es ist auch, ich fühle mich da wohl und bin gerne da.
Wenn du jetzt mal so die kulinarische Landschaft vergleichst, also jetzt, du bist da oben häufiger auf Fehmarn und die Bretagne, ich meine, das ist
ja, da gibt es ja noch Welten.
Da gibt es ja noch Welten, oder?
Ja,
oder
ich da gibt es ja noch
da ja, wird es schon schwer, auf Fehmarn etwas zu finden, wo man dann wirklich gut und
gerne. Es gibt zwei, drei Restaurants, die was, die sich Mühe geben und die gut sind, wo ich auch gerne hingehe und wo man eine gute Küche hat. Also die gibt es, ja, aber es ist sicherlich, es gibt eine ganz andere Bandbreite von Restaurants entlang der Ostseeküste von Hamburg oder von Lübeck bis nach Fehmarn. Und da gibt es ja richtig unschöne Erlebnisse, die man da haben kann.
Also ich glaube, da ist noch Platz. Wäre das ein Feld für dich nochmal, da oben was zu machen?
Ja, vielleicht, wenn ich Rentner bin, aber dauert noch.
Eine Strandbude.
Oder so, genau, ja. Ja, oder ich mache auf dem Weinfeld baue ich irgendwie, ich weiß nicht, so eine kleine Stube zum Probieren und koche da immer am Wochenende oder so zum Beispiel.
Wine-Tasting.
Wine-Tasting und mache mal ein ganzes Entrecote am Stück auf dem Grill oder sowas. So was
also hier meldet sich schon mal ein Gast an.
Wir fangen dieses Jahr an mit Grillfeiern
auf
dem Weinfeld. Das müssen wir jetzt zwei, dreimal machen.
Okay, wird das irgendwo kommuniziert, sodass wir das auch unseren Hörern weitergeben können?
Wir werden es kommunizieren. Es hat nur eine Bedingung. Die Leute müssen alle eine Flasche Rosé mitbringen.
Das lässt sich ja machen.
Pro Person. Ne?
Eine pro Person.
Genau.
Also ihr macht kein Rosé. Gib mir mal eine Rosé-Empfehlung. Welchen würdest du denn jetzt, welchen würdest du mitbringen?
Also es ist unterschiedlich. Es gibt zwei Rosé. Entweder trinkt man ein Rosé so zum Leichttrinken, so was Leichtes, so der ein bisschen die Pamplemousennoten hat, der eine leichte Rosé-Farbe hat, oder man den Rosé zum Essen. So. Und Das ist ein Unterschied, der ein bisschen so weiniger ist. Und man kann auch ein Champagner-Rosé auch zum Essen trinken. Aber wenn man jetzt Richtung Sommer geht und so ein bisschen Grill wird, dann, ich mag gerne die Rosé aus der Provence, die trinke ich sehr gerne. Und von meinem Freund François, der macht einen sehr leckeren Provence-Rosé, ganz einfach. Und der trinkst du eine Flasche und dann machst du gleich die nächste auf. Und ich finde, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man Trinkfluss, sage ich mal.
Ja, den bietet ihr auch im Restaurant.
Genau, ja, den haben wir als Flasche da auch. Und wir haben wir saßen da mittags und dann um 11 Uhr, um 12 Uhr haben wir angefangen, ein Glas Rosé zu trinken und wir haben um 20 Uhr aufgehört. Das ist ein gutes Zeichen.
Ja.
Und alle waren begeistert. Insofern.
Und wurden begeistert.
Und das ist, ich finde es immer so, merkt man, dass ein Wein auch gut ist. Wenn du ein Glas trinkst und du möchtest gerne ein zweites Glas davon trinken. Und wenn du nach einem Glas satt bist, es ist, finde ich, immer nicht unbedingt der richtige Wein. Dann. Ja. Es ist aber vielleicht der richtige Wein, aber nicht für diesen Moment. Man darf es nicht vergessen. Es gibt Wein, es muss passen zu der Gelegenheit, zu der Begleitung auch natürlich auch. Das ist, ja, vielfältig.
So, dein oder euer Wein heißt Sund,
genau,
glaube ich, der Femeraner. Femeraner,
ja.
Sagt man
ja. Ja, genau, ja.
Wird der denn schon angeboten dieses Jahr?
Wir werden den zum Probieren anbieten jetzt ab Mitte Mai oder Anfang Juni, weil ich noch ganz wenig Flaschen habe. Also wir haben ja 150 Flaschen erstmal nur abgefüllt und der Rest wird destilliert, was ich nicht abgefüllt habe. Und werden nächstes Jahr, denke ich mal, um die 300, 500 vielleicht machen, wenn alles gut geht. Mhm. Und dann so langsam steigen, dass wir sagen, in 5 Jahren vielleicht auf 10.000 Flaschen kommen.
Da brauchst du aber Fläche auch.
Nee, nein? Mit 2 Hektar. Wir haben 2 Hektar.
Die ist da?
Ja, die ist vorhanden. Eventuell vergrößern wir das auch. Das wissen wir noch nicht. Das überlegen wir gerade, ob wir das noch irgendwie, wir haben die Möglichkeit, eventuell noch 2 Hektar dazuzunehmen. Aber es wird immer natürlich immer mehr Arbeit. So, und ich finde, Arbeit muss Spaß bringen.
Ja.
Und wenn Arbeit keinen Spaß bringt, wird es irgendwie mit Einschränkungen verbunden und dann irgendwann leidet die Qualität.
Ja, du machst dich auch zum Sklaven dann irgendwann. Nicht?
Ja.
Aber du bist.
Also Weinsklave finde ich auch nicht so schlecht. Also finde ich auch nicht so schlecht.
Du sagst ja, du bist ja jetzt schon 2-3 Mal die Woche oben und begutachtest deine Pflanzen.
Also, also einmal die Woche auf jeden Fall. Jetzt fängt es an, wo ab Juni dann 2-mal die Woche muss ich da auf jeden Fall da sein. Und man muss natürlich die Wetterbedingungen irgendwie gucken, dass es auch passt, dass man auch da die richtige Tees und Präparate da irgendwie aufträgt auf die Pflanze und so weiter. Ja, weil wir arbeiten halt mit dem, also nach dem Mondkalender natürlich. Und dann, das spielt auch alles eine Rolle.
Ja, das heißt, also Mondkalender, Bio.
Biodynamisch.
Ist das auch ein Thema für euch im Restaurant, was die Produkte angeht? Ist das eigentlich sowas, was auch Konsumenten nachfragen?
Also
bei
Bio, ja. Es ist auch, wir arbeiten im Bio, also die Eier bei uns sind alle Bio, auch wenn das nicht auf die Karte steht, aber das ist alles Bio. Ich bin ein Bio-Fan auf jeden Fall. Auch für Weine auch, finde ich das ganz wichtig. Es gibt zwar Bio, Weine, die nicht Bio sind, die auch schmecken, keine Frage. Aber ich finde, man muss kein Gift irgendwie seinen Körper antun, wenn man nicht muss. Und wenn Bio schmeckt, dann ist es super.
Ja. Ja, also ich glaube auch, man darf das auch nicht erst dann machen, wenn dann irgendwann der Verbraucher sagt, ich will das jetzt, sondern das ist auch die Überzeugung, oder?
Ja, ist es auch. Und für mich ist es natürlich Biodynamie ist ein bisschen so Hexerei, so, da rede ich nicht so gern mit den Leuten darüber, weil die denken, Alter, ich habe einen Hackenschuss. Und das ist so, deswegen vermeide ich oft das Thema, wenn ich nicht weiß, mit wem ich zu tun habe.
Also, du aber, hast mir den Mondkalender erwähnt.
Ja, ich
hab genickt. Aber das kannst du gerne nochmal erklären. Das finde ich spannend.
Also, das ist schon seit keine Ahnung, wie vielen Millionen so. Tausende von Jahren, dass irgendwie der Mond irgendwie einen riesen Einfluss auf die Erde hat. Und wenn man sieht, den Einfluss, dass das auf die Pflanzen hat und wenn man das respektiert und dann bestimmte Tage, bestimmte Präparate macht, wenn man die Natur sich zu Freund macht und nicht zu Feind, dann erreicht man vieles. Und das vereinfacht viele Sachen. Es ist natürlich viel Arbeit, die Winzer oder die Landwirte, die konventionell arbeiten, haben in den 80er Jahren alles totgespritzt, weil es einfacher war, weil es waren aus Kostengründen damals und die wussten vielleicht nicht besser, weil keiner denen das erzählt hat. Aber Anfang der 20er Jahre gab es das alles nicht. Und ich habe Wein getrunken, ich habe Wein in meinem Keller von 1929, von 1918 getrunken, von 1945 getrunken. Großartige Weine, ganz tolle Weine. Und damals gab es ja keine Pestizide.
Nee.
Aber und super. Also es geht alles. Es geht alles. Man muss sich nur die Mühe geben, es zu tun. Und das ist alles.
Ja. Naja, und ich meine, wenn du jetzt über die Lande fährst und siehst, wo überall schwarze Planen über Spargelfeldern hängen und Erdbeeren hochgepumpt werden, damit sie dann auch früh, möglichst im Mai kommen, da hast du auch irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass die Erde vergewaltigt wird.
Oder? Ja, das ist, also ich muss keine Meinung dazu, das bin ich nicht einfach. Und ich kritisiere aber die Leute nicht, die das machen. Vielleicht müssen die es machen, vielleicht hat das bestimmte Gründe, Kostengründe oder wie auch immer. Oder ich weiß es ja nicht. Es ist, ich habe mal auf einem Winzerlehrgang, wo ich war, in einem Kloster. Und da waren wir mit 30 Winzer aus Deutschland. Wir waren da zusammen und das war ein biodynamisches Seminar, den wir da hatten. Und da hat ein Winzer gesagt, ich habe 20 Hektar und ich fange gar nicht an, mich irgendwie da mit irgendwelchen Präparate, sonst ich werde ja nie fertig. Na klar, der ist allein da. Da muss er jemanden einstellen, muss seinen Betrieb jemanden einstellen und sagen, okay, aber dafür hast du eine gute Qualität und kannst die Flasche wieder teurer verkaufen. Da gibt es ja Möglichkeiten. Man muss sich nur damit auseinandersetzen oder das ist alles.
Nun gibt es immer den berühmten Vergleich, dass man sagt, in Deutschland gibt man sehr viel weniger Geld von seinem Einkommen für gutes Essen aus. Das ist in Frankreich, in Italien anders. Siehst du das auch so oder ist das so eine alte Mär,
es da noch gibt? Auch so. Also es gibt also so in Deutschland wird schon Geld ausgegeben für Essen, für Wein, aber es ist ein soziales Problem einfach. In Frankreich sind wir auch der Arbeiter, der so Mindestlohn verdient, der geht jeden Morgen in den Café und seinen Kaffee trinken und isst da ein Croissant und gibt, keine Ahnung, 5 Euro dafür, oder weil er noch einen zweiten Espresso trinkt. In Deutschland nicht. Dann nimmt man sich seinen Kaffee von zu Hause und geht mit ins Büro. So, und das ist so, man nimmt sein Brötchen mit. In Frankreich geht man essen. Und das machen alle in Frankreich. Und in Deutschland machen das nicht alle. Das ist, glaube ich, nur der Unterschied. Also ab einer gewissen Klasse, Sozialklasse, geben die in Deutschland genauso viel Geld wie in Frankreich aus. Mhm. Das ist auch so.
Und kochen, selber kochen? Ich meine, dir ist es recht, wenn sie zu dir kommen, natürlich.
Es hat sich sehr geändert. Ich bin in Deutschland das erste Mal in 88 gekommen und das hat sich sehr viel getan und positiv getan. Ja. Auf jeden Fall sehr positiv getan. Es gibt so eine gute Entwicklung, meiner Meinung nach, auch in der deutschen Küche, auch in den deutschen Wein und so, wo es richtig einen riesen Schritt nach vorne gemacht hat. Und das finde ich auch super. Und da sind natürlich so Magazine wie Feinschmecker oder die ganzen Blogger, die jetzt irgendwie viel machen und tun. Und
oder die Podcaster.
Ja, genau. Und und die Nachfrage ist auch größer geworden. Ist größer geworden nach deutschen Produkten und ein deutsches Restaurant und deutsche Weine. Und ich finde das sehr gut. Das ist sehr positiv.
Ja. Also kann man nur unterstützen, diese Entwicklung. Und auch...
Ich muss jetzt einen Schluck Wein trinken.
Ja, bitte. Ich rede dann kurz. Und auch das Selbstkochen ist natürlich auch, ich meine, die ganzen TV-Sendungen zum Thema Kochen. Aber trotzdem, wenn ich auf der Straße sehe, was da an Lieferando und sonstigen Fahrrädern unterwegs ist, ich habe nicht den Eindruck, dass mehr gekocht wird, eher weniger. Aber vielleicht können wir helfen. Du als Koch, gelernter Koch.
Ich meine, ich sollte jetzt anfangen, irgendwie Takeaway zu machen.
Nein, ich möchte jetzt gerne nur von dir gerne ein kleines Blitzrezept haben. Vielleicht 5 Zutaten, die man blitzschnell nachkochen kann. Ich überfall dich damit.
Blitzschnell?
Ja, es muss nicht blitzschnell sein, aber was nicht so aufwendig ist.
Ja, dann nehmen wir einen Hummer. Das ist schon zu aufwendig, oder? Nee. So einen bretonischen Hummer, den kochen wir. Das ist eine Minute pro 100 Gramm. Ganz einfach zu machen. Man muss den einfach wiegen und man legt den irgendwie eine Minute pro 100 Gramm in kochendem Wasser. Gesalzen Wasser natürlich, es muss nach Meer schmecken. Und dann, wenn er abgekocht ist, dann muss man den auslösen. Vielleicht schmeißt man die Schere, wenn die gut zu groß sind, noch irgendwie 1,5 Minuten, 2 Minuten rein. Dann wird er aufgelöst und dann wird er tranchiert. Und in der Zeit, wo es kocht, dann filetiert man eine Limette, so man nimmt die Filets raus, eine Orange, die Filet raus, eine Pamplemousse, auch die Filet raus. Und sitzt man ein bisschen Zucker drauf, ganz leichte Prise Zucker drauf, ein bisschen Fleur de Sel. Mhm. Und tut man das in Olivenöl. Einfach lauwarm werden lassen, und dann einfach auf den Hummer gießen und dann auch mit einem leichten bisschen Cayennepfeffer drauf. Ganz leicht Cayennepfeffer drauf, das gibt Espelette-Pfeffer. Diese Espelette-Pfeffer, das kommt aus der Region Südfrankreich, aus Bayonne. Und dann einfach ein bisschen darüber streuen, es hat eine bestimmte Würze und fertig, essen. Kleinen Salatbouquet dazu.
Ja, das klingt gut.
Das ist einfach. Wo und die einfachen Zutaten machen die besten Rezepte.
Wo kriege ich den Hummer her? Wo
in der Bretagne.
Ja? Wie lange dauert das, bis der vom Fang bei mir landet? Wie lange dauert es bei euch?
Bei mir, wenn ich den bestelle, ich bestelle den am Mittwochabend, ist er Freitagmorgen hier.
Und ich, wenn ich ihn bestelle?
Dann musst du Samstag zu mir zu essen kommen.
Mach zum Beispiel. Dann machen wir das so. Aber der ist nicht auf der Karte.
Den haben wir ganz oft. Bretonische Hummer. Wir lassen immer so 2-3 Stück kommen in große, wo für 2 Personen oder 3 Personen, also ab 1 Kilo aufwärts. Wir haben schon mal Hummer von einem so richtigen Tier von 3,5 Kilo gehabt. Das ist echt so ein schönes Tier.
Der ist dann sehr
alt.
Das ist
ein sehr richtig schönes Tier, ja, ja, aber echt toll. Und das verkaufen wir so unter der Hand sozusagen. Wie Froschschenkel auch. Das ist jetzt gerade Saison. Frische Froschschenkel. Frisch, aber nicht tiefkühl aus Türkei oder aus Asien oder wie auch immer, aus Frankreich. Das ist auch richtig teuer.
Aber du sagst unter der Hand, das heißt, die stehen nicht auf der Karte.
Nein.
Ich muss fragen.
Genau, oder es wird angeboten. Es wird dann bestimmte Leute angeboten, wo man das Gefühl hat, die können es essen oder das ist okay.
Gibt es denn auch Leute, die da auf die Barrikaden gehen und sagen, Froschschenkel geht doch nicht?
Bis jetzt nicht, aber ich hoffe, da sind keine 5 Millionen Leute, die da zuhören. Sonst habe ich ja ein Problem.
Ich hoffe, ja.
Aber nee, wir verkaufen das so, wir hatten immer nur ganz wenig. Das ist sehr teuer. Also das ist sehr teuer, ein teures Produkt. Und dann bestelle ich immer nur 3 Kilo und wird das so innerhalb von 1 Euro verkauft.
Ich meine, letztendlich musst du sowieso respektieren, auch was in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten gegessen wird. Da haben wir zwar vielleicht eine Meinung zu, aber wir können uns da... Was können wir da machen?
Also ich habe vieles probiert, ich habe nicht alles probiert, muss auch nicht alles probieren, muss auch nicht alles trinken. Das ist, finde ich, ist immer noch jedermanns Sache. Es ist genau, wenn jemand sagt, der ist vegan, der möchte das, dann wunderbar, sollte man respektieren, es ist perfekt. Wenn jemand sagt, der möchte Innereien essen, oder jemand, der möchte einen Hahnkamm essen, dann, oder Entenfüße in China, so, dann sollen die essen, wunderbar.
Ja. Gibt es etwas, was du komplett ablehnen würdest, wo du sagst, kommt mir nicht auf den Tisch, kommt mir nicht in die Küche?
Nee, das nicht. Das kommt alles. Ich bin nur kein großer Brokkoli-Fan für mich. Brokkoli ist ein Gemüse, der nicht zu existieren hat. Das ist total langweilig.
Okay, da kann man sich aber auch ausgiebig drüber streiten.
Wahrscheinlich ja. Oder Romanesco ist genauso.
Okay.
Da sind so Kreuzungen, die finde ich, braucht man nicht.
Aber das ist eine sehr persönliche Meinung. Also das heißt nicht, dass es kommt nicht in die Küche.
Nein. Das verarbeiten wir auch. Also,
Thomas, wir sind gleich am Ende. Wir haben gleich eine Schulstunde durch quasi. Oha. 45 Minuten. Das war, finde ich, ein wunderbares Gespräch.
Hat mir viel Spaß
gemacht. Nebenbei, wir waren, glaube ich, nicht zu laut. Läuft ja im Thalia Theater gerade die Vorstellung.
Genau, ja. Fountainhead läuft gerade heute, ja. Ja.
Hast du gesehen?
Das Stück ist, nee, noch nicht. Ich habe im Moment irgendwie, seitdem ich hier im Haus bin, seit 6 Wochen, also eigentlich sind wir ein bisschen länger hier, aber noch keine Zeit gehabt. Ich habe mir ein paar Proben angeguckt, wo ich gerade Zeit hatte, bin ich so reingegangen ins Theater, habe so reingeluschert. Aber das Stück hatte ich ja noch nicht die Gelegenheit.
Auf jeden Fall bist du aber schon bekannt hier im Hause, egal wo man vorbeigeht, an wem man vorbeigeht, alle grüßen freundlich. Du hast dich wahrscheinlich schon überall mal, ja, du sagst bei den
Die Kuchen. Waren schon alle bei mir essen.
Die waren
und trinken auch.
Das ist gut.
Waren sie alle.
Schauspieler sind ein dankbares Publikum, oder?
Ja, die sind total süß. Das ist eine eigene Welt. Das ist eine eigene Welt für sich. Das ist eine andere Art von Menschen.
Ja.
Also, aber tolle Leute, richtig tolle Leute. Es ist ein schönes Haus hier. Es ist eine schöne Atmosphäre. Das hat ein schönes Gefühl.
Ich fand auch, dieses Gespräch hatte eine schöne Atmosphäre. Ich habe meinen Wein ausgetrunken. Ich nehme dich wirklich beim Wort. Ich probiere den Sund gerne gleich mal. Aber vorher höre ich gerne noch, ob du ein Lebensmotto hast, wo du sagst, das ist das, was dich durchs Leben treibt. Oder ist es dann einfach das Thema...
Spaß haben.
Ja?
Spaß haben. Einfach Spaß haben. Solange man Spaß hat, dann funktioniert es.
Und ein bisschen genießen.
Und genießen. Also natürlich, ich bin so ein Genussmensch von, also ich finde es zu langweilig, Sachen nicht zu genießen. Das wäre mir zu langweilig.
Askese ist?
Also das ist auch allgemein fürs ganze Leben. Also ob das Autofahren oder Beziehung oder Essen und Trinken, das muss alles Spaß bringen.
Ja. Da spricht der Franzose. Bretone, sage
genau.
ich. Thomas, vielen Dank.
Okay. Vielen Dank.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.